Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was hält die britisch-irische Theaterkompanie Dead Center von Rudolf Steiner? Waren in München afrikanische Löwen? Und was zeichnet Ibsen-Preisträgerin Lola Arias aus? Sigmund Freud oder Ludwig Wittgenstein. Die britisch-irische Theaterkompanie Dead Center setzt sich seit 10 Jahren am liebsten mit historischen Figuren auseinander. Ihre erste Uraufführung in Deutschland fand heute Abend am Schauspiel Stuttgart statt. Sie kreist um Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie und der Waldorfschulen.
Dieses Gefühl, sich zu wiederholen, beweist, dass unser Leben nichts ist, als die neueste Wiederholung unser früherer Leben. Wir sind alle schon mal hier gewesen. Diese Idee machte mich so berühmt, dass mich jeder kennenlernen wollte. Und so baut sich ein Tempel auf einem Hügel und nannte es das Goethe-Anum. Nach Goethe. Die Anthroposophie hatte endlich ein Zuhause. Und Leute kamen zu mir mit echt verrückten Ideen.
Aus die Erziehung des Rudolf Steiner am Schauspiel Stuttgart. Björn Heyer hat sich die Premiere über den mindestens umstrittenen Theosophen und Pädagogen angesehen, dessen Weltanschauung und Menschenbild noch immer polarisieren. Womit steigt Dead Center in das Wirken bzw. das Leben von Rudolf Steiner ein?
Zunächst einmal mit einer völlig leeren Bühne. Wir schauen auf ein Spiegelbild, in dem wir uns selbst sehen. Es wird dunkel und dann kommt dieses Kind, das wir eben auch schon im O-Ton gehört haben. Und es beginnt so allmählich, sich eine Welt vorzustellen. Und es erzählt so einen Text, aber irgendwie gehört es auch nicht so richtig zu dem Text. Man erfährt dann später, alles wird ihm zugeflüstert über einen Kopfhörer. Und irgendwann gibt sich auch die Stimme zu erkennen. Das ist nämlich dann, ja, Rudolf Steiner, diese auratische Figur, die ja auch diese Waldorfschulen begründet hat, Sie haben es gesagt, der eine ganze Weltanschauung begründet hat, in die Aspekte von Fichte eingeflossen sind, von Platon, von Schopenhauer, nicht zuletzt Nietzsche. Und diese Philosophie wird an diesem Abend eigentlich auf die Bühne gebracht und beginnt eben im Kopf, in der Fantasie dieses Jungen.
Und wie wird das weiterhin auf die Bühne gebracht? Wie sieht denn erstmal der Bühnenraum für die 5 Schauspieler und die Kinder aus?
Ja, es ist also eine phänomenale Trickkulisse, die ich so auch noch nicht gesehen habe, die aus mehreren Ebenen sozusagen besteht. Wir haben ganz vorne die sichtbare Welt, die wird quasi dirigiert von dem Jungen, der sich bestimmte Dinge vorstellt und dahinter direkt eine Art Spiegelfläche, durch die man über so ein elektrisches Schaltverfahren immer mal wieder durchschauen kann. Und da werden wir der Eltern des Kindes gewahr mit Tante und Partner und die reden so über Kindererziehung, aber auch Impfgegnerschaft, über die Ideen von Steiner letztendlich. Und die große Illusionsleistung besteht nun darin, dass das Kind, das im Vordergrund zu sehen ist, zugleich in diese Welt hineingespiegelt wird. Also dadurch entstehen sozusagen doppelte Sichtbarkeiten, Figuren, die sich überblenden. Es ist ein Spiel mit permanenten Projektionen. Und worum es natürlich geht, ist die geistige Welt, von der ja Rudolf Steiner immer gesprochen hat, die eigentliche Welt der Metaphysik, der Dinge, die hinter dem Sichtbaren stattfinden, die bringt man nun auf die Bühne. Und das Ganze hat so einen sehr hellseherischen, eben auch gespenstischen, ja, man könnte auch sagen magischen Effekt. Und über den ganzen Abend hinweg wird zwischen diesen beiden Welten gewissermaßen hin und her gesprungen und projiziert.
Nun kann man auch sagen, Rudolf Steiner war ein Esoteriker und sein Menschenbild ein rassistisches. Wird denn klar, wo Dead Center Steiner verorten?
Sagen wir mal, die Kritik ist an diesem Abend nicht so stark. Also dieses Impfgegnertum, das hatte ich kurz erwähnt, auf das wird angespielt. Das ist sozusagen diese Kehrseite des völlig freiheitlichen, kritischen Denkens, das eben auch ins Totalitäre umschlagen kann. Das kommt schon immer mal wieder auch vor. Aber im Grunde genommen geht es diesem Abend um etwas ganz anderes. Es geht gar nicht mal nur so sehr um die Philosophie Steiners, sondern es geht darum, wie wir eigentlich aus Fantasie unsere Welt schaffen, wie wir uns auch davon entfremden im Laufe des Erwachsenenwerdens, wie die Welt auch gespalten wird gewissermaßen dadurch. Und die zweite doppelte Ebene, das ist das Schöne eigentlich, das ist die Reflexion des Theaters selbst. Wir sind dabei, wie Theater sein eigenes Entstehen reflektiert. Ja, die Bühne entsteht immer mehr, auch auf der sichtbaren Welt. Es werden Tische nach und nach dazugestellt. Irgendwann treten auch die Eltern aus der illusionären Welt in den Vordergrund. Ja, und genau darum geht es, dass eigentlich das Theater aus dem Kind Kopf aus der Fantasie heraus entsteht. Und die Botschaft des Abends ist eigentlich, dass die steinersche Philosophie im Grunde genommen auch eine Philosophie des Theatermachens ist.
Wie lautet denn Ihr Fazit in Fazit? Ich habe den Eindruck, es war ein Versuch, lehrreich zu sein, aber das Theatralische, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
Naja, es ist natürlich ein sehr radikaler Regieentwurf, weil die Figuren oftmals ja nur über diese Projektionsflächen miteinander interagieren und es um Trickkunst eben auch geht. Ich würde ihn gar nicht so sehr als lehrreich bezeichnen, sondern es ist ein sehr experimenteller Abend, wo man einen Grundgedanken von Steiner auch aufgreift und das ist den der absoluten Freiheit, sich etwas vorzustellen und wie sich das dann auf der Bühne materialisiert und wie es auch wieder verschwindet. Es gibt dann immer wieder auch so kleine Tricksereien, also in dieser Illusionswelt hinter dem Schirm wird ein Glas umgeworfen und plötzlich auf einem Stuhl, der in der sichtbaren Welt steht, kommt ein roter Fleck und man denkt, wow, was ist hier für eine Zaubershow? Das hat schon sehr, sehr schöne theatrale kleine Momente und ich finde das wirklich ein Abend, der im buchstäblichen Sinne tatsächlich auch etwas Magisches hat.
Theaterkritiker Björn Heyer nach der Uraufführung von Die Erziehung des Rudolf Steiner am Schauspiel Stuttgart. Die nächsten Aufführungen sind am 14. und 24. Oktober. Wie in jedem Oktober seit 2005 wird Berlin auch in diesem Jahr ganz besonders ins Licht gerückt beim Festival of Lights. Auf Fassaden und Häuser werden seit einer Woche und das zum ersten Mal in Deutschland auch Fotografien von Menschen ohne Obdach projiziert. Ein Projekt von Deborah Rupert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Von der Gedächtniskirche am Kurfürstendamm zum Beispiel blickt ein Mann in Hoodie, ich finde, ganz schüchtern lächelnd in die Kamera. Wie und wo ist dieses Foto entstanden?
Ich war auf der Oberbaumbrücke unterwegs und habe ihn und seinen Freund gezielt angesprochen und habe gesagt, dass ich ein fotografisches Projekt mache, um auf Obdach und Wohnungslosigkeit aufmerksam zu machen und ob sie Bock hätten mitzumachen.
Und da war gar keine Hürde zu überwinden?
Bei den beiden, die waren sehr, sehr offen. Das ist nicht immer so, aber wer so die Oberbaumbrücke in Kreuzberg kennt, der weiß, dass die Menschen, die dort auf der Straße leben, Menschen sind, die auch viel den Kontakt zu Touristen und Touristinnen suchen und die beiden waren sehr offen.
Menschen ohne Wohnung sollen in kein Raum sichtbar gemacht werden.
Ich finde es Wahnsinn. Also ich hätte nie gedacht, dass aus so einem kleinen Einwegkamera sowas Krasses, Großes wird. Das ist für mich Wahnsinn. Die Wohnheime schließen und die Leute stehen auf der Straße und wissen nicht, wo sie hin sollen. Und ich habe immer das Gefühl, es werden immer mehr.
Frau Rupert, wen haben wir da gehört?
Das war Janette. Janette hat mit Unterbrechungen knapp 20 Jahre auf der Straße gelebt und lebt zurzeit in einem besetzten Haus. Und sie hat auch bei diesem Projekt mitgewirkt und hat sogar mit einer Einwegkamera ihren Alltag dokumentiert.
Ist die Botschaft ihres Projekts und das, was die Menschen sagen, so wie sie sich zeigen, ist das nach einer Woche Festival of Lights bei den Besucherinnen und Besuchern angekommen? Welchen Eindruck haben Sie?
Das ist eine komplexe Frage. Also ich glaube, es gibt einzelne Menschen, die sich haben berühren lassen von den Projektionen. Das sind zumindest die Rückmeldungen, die ich über Instagram oder per E-Mail bekomme oder auch wenn ich selber im Stadtraum unterwegs bin. Aber ich glaube, dass das Thema Obdachlosigkeit wirklich so ein komplexes Thema ist, dass es natürlich länger als eine Woche dauert, bis es wirklich bei einer Stadtgesellschaft ankommt.
Ist das das, was Sie erwartet hatten oder hatten Sie mit anderen Reaktionen gerechnet? Die Bilder sind ja wahnsinnig groß.
Ja, ich muss sagen, ich hatte gar nicht so eine ganz konkrete Erwartungshaltung. Ich hatte mir so gewünscht, dass es so ein Appell ist an die Stadtgesellschaft, aber auch so an die Politik und die Wohnungsbauunternehmen und die Wirtschaft. Also ich habe mir eher so einen politischen Impuls erhofft. Und ansonsten war ich eher sehr aufgeregt. Wow, wie werden die Menschen reagieren?
Wie sind Sie denn an Ihr Projekt aus künstlerischer Perspektive rangegangen?
Das ist wirklich so ein Langzeitprojekt. Also ich habe 2009 begonnen, Menschen auf den Straßen Berlins zu porträtieren. Da sind Porträts dabei von Menschen, die inzwischen schon auf der Straße verstorben sind. Aber es sind auch ganz, ganz neue Porträts, die erst dieses Jahr entstanden sind, dabei. Mir ist immer wichtig, dieser partizipatorische Ansatz. Das heißt, wenn ich auf die Menschen zugehe, primär spreche ich Menschen direkt auf der Straße an. Dieses Jahr habe ich auch vereinzelt Menschen über Einrichtungen, zum Beispiel der Caritas, kennengelernt. Dann frage ich immer eher aus so einer aktivistischen Sicht, möchtest du mitmachen? Weil es mir so wichtig ist, dass es nicht nur so meine Perspektive durch die Kamera ist, sondern eben auch die Menschen ihre Perspektive einbringen durch zum Beispiel Zitate oder wie bei Jeanette und bei vielen anderen, dadurch, dass sie mit Einwegkameras wirklich selber ihren Blick zeigen. Und ich habe oft beim ersten Treffen die Kamera zwar dabei, aber habe die nicht um den Hals hängen. Das heißt, ich schaue erstmal so, wie ist der Vibe, klicken wir miteinander? Und dann porträtiere ich auch manchmal erst beim zweiten oder beim dritten Treffen, wenn die Menschen offen sind. Und natürlich sind auch nicht alle offen so dafür. Verstehe ich auch total, weil das ja eine ganz vulnerable Situation ist, in der man sich da befindet.
Wenn Sie sagen, es wird mehr als eine Woche dauern, um bei den Besucherinnen und Besuchern des Festivals of Lights Empathie zu befördern, Sensibilität zu erzeugen, was denken Sie, macht dieses Projekt mit den Wohnungs- und Obdachlosen? Ist das eine Form von punktueller Sichtbarmachung? Oder mussten Sie auch die Erfahrung machen, dass es einfach Menschen gibt, die tatsächlich auch unsichtbar bleiben wollen?
Auf jeden Fall gibt es Menschen, die ganz, ganz bewusst unsichtbar bleiben wollen. Und dann gab es auch Personen, die gesagt haben, nee, das möchte ich nicht. Und dann wurden diese Bilder natürlich auch nicht veröffentlicht. Und dann gab es aber auch andere, also ich habe diese Woche mich mit einzelnen Personen immer wieder an den Projektionsorten getroffen, weil ich halt eben, also ihr Feedback war mir halt so am wichtigsten, ne? Wie ist das für Sie? Und da war echt so Freude, ungläubiges Staunen, auch so krass, hätte ich nie gedacht, dass das irgendwie so groß wird. Aber wirklich, es gibt Menschen, die auch ganz bewusst unsichtbar bleiben wollen. Man kennt es auch oft unter dem Begriff verdeckte Obdachlosigkeit. Viele Frauen auch zum Beispiel achten darauf, dass sie im Alltag so gekleidet sind, dass man ihnen nicht ansieht, dass sie auf der Straße leben. Und diese Sensibilität, dieses Nachfragen war mir wirklich ganz wichtig, weil es sollte nicht ein zur Schau stellen sein, sondern wirklich eher dieses zu sagen, hey, die Menschen sind auch Teil der Stadtgesellschaft und es ist wichtig, sie zu sehen. Und zwar eben so hell erleuchtet, strahlend im Stadtraum und nicht so dieses, man muss auf den Boden gucken und es ist alles dreckig irgendwie an der U-Bahn, am Supermarkt, sondern so ein Kontrast dazu.
Und trotzdem muss man ja unterstreichen, dass aufgrund der auch wirtschaftlichen Situation viele Menschen in Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit geraten, deren Leben, wenn ich es jetzt mal überspitzt sage, nicht abgestürzt ist.
Da haben Sie absolut recht. Also das ist auch was, was mir in diesem Projekt mehrmals begegnet ist dieses Jahr und was auch Sozialarbeitende gesagt haben, dass die Zahl derer, die einen Job haben, die zum Beispiel Akademiker sind, die diesem Job auch nachgehen, aber parallel im Auto schlafen, steigt und dass auch immer mehr Familien betroffen sind. Und diese Realität, dass Menschen im Auto leben und dann aber zur Arbeit gehen, das ist was, finde ich, was man sonst eher so, keine Ahnung, aus dem Silicon Valley oder so kennt, ne, von San Francisco. Und ich habe jetzt aber zum Beispiel in der Arbeit habe ich einen Kameramann von ZDF kennengelernt und der hat auch erzählt, dass nach der Trennung von seiner Frau er auch ein halbes Jahr aus dem Auto heraus gelebt hat, weil er einfach keine Wohnung gefunden hat. Und das, was wir auf der Straße sehen, wenn dort jemand mit dem Schlafsack liegt, das ist quasi die Spitze des Eisberges, aber wirklich die Spitze. Und die Menschen, die vorab von Wohnungslosigkeit betroffen sind und Couchsurfing machen oder eben im Auto übernachten, die ist viel, viel größer.
Die Fotografin, Künstlerin Deborah Ruppert über ihr Projekt Kein Raum, Begegnung mit Menschen ohne Obdach beim Festival of Lights in Berlin. Ihre Ausstellung Stimmen der Straße ist bis zum 10. November im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen. Schön, dass Sie da waren. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Sind Sie Geschwister im Geiste? Der Tänzer und Choreograf Serge Koulibaly, 1972 in Burkina Faso geboren und seit mehr als 20 Jahren mit seinem Faso-Dance-Theatre international sehr erfolgreich. Und der 1982 in Kongo geborene Schriftsteller Fiston Mouvansa Mouvila, der mit seinem Roman-Erstling Tram 83 es auf die Booker-Preisliste schaffte. Beide leben in Europa, beide lieben Kraft, Witz und Rhythmus. Für die Münchner Kammerspiele hat Fiston Mouvansa Mouvila einen Text für Koulibaly geschrieben. Balau heißt die Choreografie, die heute Abend uraufgeführt worden ist.
Ich schenke euch die gesamte Schädelsammlung von Franz Kappeiner.
Ich schenke euch 1 Kilogramm Heroin. Und von mir bekommt ihr einen Kampfpanzer, Luftgewehre und Gummigeschosse.
I offer you existential angst.
Ich schenke euch die Demokratie und die Menschenrechte.
Ich schenke euch einen einjährigen Aufenthalt in einem Gefängnis eurer Wahl.
Ich gewähre den frisch Vermählten die Erlassung ihrer kolonialen Schuld.
Wiebke Hüster war bei der Uraufführung in München. Der Titel, habe ich gelesen, bedeutet ins Deutsche übersetzt Schicksalsschlag. Ist alles, was wir eben gehört haben, in München in Tanz umgesetzt worden?
Nein, das ist gar nicht so. Also man wundert sich. Es beginnt tänzerisch und zwar sind das eigentlich auch auf die Bühne getriebene Körper, die sich ablösen zum Teil gleichzeitig da sind und die wie in so einen individuellen, tiefen Gedankenfluss vertieft zu sein scheinen, versunken zu sein scheinen und ihr Körper drückt das aus. Das, was sie quält, das, was sie beschäftigt, drückt der Körper aus. Von Anfang an das Gefühl, dass in allem körperlichen Ausdruck so eine Überspannung herrscht, als würden die Schauspieler zu viel da reinlegen. Es ist hochnervös und die Stimmung ist gleich so angespannt. Das ist das, was zunächst auffällt.
Was fällt denn im Positiven oder ist im Positiven aufgefallen?
Oh, man sympathisiert total mit dem ganzen Stück, mit dem ganzen Abend, natürlich, weil hier wird ja ganz viel versucht. Also es wird in einem wirklich auch tollen Text versucht, die Kolonisierung nochmal aufzuarbeiten oder zu sagen, wer stößt hier eigentlich aufeinander? Weiße Körper, schwarze Menschen, was erzeugt das überhaupt an Spannung, an Kontrasten, an hochkommender Schuld, an dem Gefühl, nicht das Richtige zu tun? Es gibt Stelle im Text, die eindeutig natürlich gegen die weißen Kolonisierungsmächte geschrieben ist. Die heißt, wir haben euch gegeben und gegeben und es ist immer noch nicht genug. Also Kaffee, Kakao, Baumwolle wird auch erwähnt. Da weiß man natürlich sofort, worum es geht. Beschnittene Körper, ins Exil getriebene Körper, heißt es an einer Stelle. Verbannte Körper, überwachte Körper, zusammengeflickte und blutende Körper. So, da ist total klar, worum geht es. Und natürlich sympathisiert man zutiefst mit diesem Versuch, so etwas in einem deutschen Stadttheater auf die Bühne zu bringen und so, wollen wir das doch mal angucken, was passiert, wenn jetzt jemand aus Burkina Faso, der aber schon lange in Europa arbeitet, versucht, mit hier aufgewachsenen Schauspielern, Tänzern damit umzugehen. Ist das gelungen? Das ist die andere Frage. Ist das zu disparat? Fällt das auseinander? Versucht das vielleicht auch zu viel und zu Schwieriges? Das ist die andere Frage.
Wie würden Sie sie beantworten? Unsere Telefonleitung ist leider sehr schlecht, deshalb nur noch eine Frage von mir. War das für Sie eher ein politischer oder ein künstlerischer Abend?
Ja, das war ein zutiefst politischer Abend, eben der sozusagen die ganze Empathie auch des Publikums wirklich auf sich zog und auch jeder einzelne dieser Darsteller auf der Bühne war fantastisch heute Abend. Aber das Problem ist, glaube ich, dieses Tanztheater zu versuchen mit einem sehr unterschiedlich ausgebildeten Ensemble. Wann immer die Schauspieler das Wort ergreifen und diesen wundervollen Text sprechen, ist man begeistert. Anja Siegnitzer, ganz, ganz stark. Aber wenn diese Schauspieler dann versuchen, in diese Körpersprache hineinzufinden, dann spürt man diesen Unterschied. Dann spürt man, ihr seid wahnsinnig gut mit körperlichem Ausdruck, aber nicht mit tänzerischem körperlichem Ausdruck unbedingt. Und da spürt man auch eine Unsicherheit. Und das, muss man sagen, schadet dem Stück eher. Und das ist ein bisschen schade, weil es dann so auseinanderfällt in der Qualität. Alles, was Text ist, was gesprochen wird, manchmal auch der Tanz von einigen ist sehr gut, aber andere versuchen hineinzufinden mit ihrer ganzen Kraft, aber es gelingt nicht gut genug.
Tanzkritikerin Wiebke Hüster über Balau in den Münchner Kammerspielen, die nächsten Vorstellungen am kommenden Montag und Donnerstag. Weiter geht's mit Christiane Gut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Tänzerin, Choreografin und Regisseurin Sascha Walz hat den Deutschen Tanzpreis erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde der 61-Jährigen in Essen im Rahmen einer Gala überreicht. Walz sei national und international eine der renommiertesten Künstlerinnen in diesem Bereich, hieß es in der Begründung der Jury. Sie habe die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes seit Beginn der 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt. Eine weitere Ehrung für herausragende Entwicklung hat im Tanz das bundesweite Netzwerk Explore Dance erhalten, das sich an Kinder und Jugendliche wendet. Außerdem ist der Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge Dieter Heidkamp für sein Lebenswerk geehrt worden. Der Deutsche Tanzpreis gilt als der renommierteste Preis für künstlerischen Tanz in Deutschland. Britische Museumsdirektoren haben in einem offenen Brief das Ende von Protestaktionen in ihren Galerien und an Kunstwerken gefordert. Solche Angriffe verursachten nicht nur enormen Stress für Mitarbeitende auf allen Ebenen, auch Besucher fühlten sich nicht mehr sicher, wenn sie die Museen und Galerien des Landes besuchten, heißt es in dem Schreiben. Den Brief hat die Vereinigung National Museum Directors Council verfasst, der die Leiter der großen britischen Sammlungen, darunter die National Gallery und das British Museum in London, sowie der wichtigsten regionalen Museen vertritt. Auslöser für den Brief ist demnach der jüngste Angriff auf die National Gallery am Anfang dieser Woche. Aktivisten der Gruppe Youth Demand hatten ein Gemälde von Pablo Picasso kurzzeitig mit dem Foto einer Mutter mit Kind aus dem Gazastreifen bedeckt. Die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn ist am Samstag in Abwesenheit mit dem Kaiserring der Stadt Goslar ausgezeichnet worden. Die 75-Jährige, die sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, hatte eigens für die Verleihung ein symbolisches Kunstwerk geschaffen. Auf die von Kahn geschaffene Armskulptur wurde der Kaiserring symbolisch auf den Ringfinger gesteckt. Das so entstandene Gesamtkunstwerk geht als Schenkung an das Mönchehausmuseum Goslar. Dort ist als Teil des Preises auch eine Werkschau Kahns zu sehen. Kahn ist bekannt für Malerei, Zeichnung und Fotografie, in denen sie aktuelle Themen wie Flüchtlingskrise oder Kriege behandelt. Der Kaiserring zählt zu den bedeutendsten Kunstpreisen der Gegenwart in Deutschland. Unter den bisherigen Preisträgern sind Max Ernst, Josef Beuys und Barbara Kruger. Die Dresdner Sinfoniker haben ihr Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen teilweise mit einem dreiarmigen Roboter-Dirigenten gespielt. Unter dem Titel Roboter-Sinfonie kamen am Abend im Festspielhaus Dresden-Hellerau zeitgenössische Werke zur Aufführung. Nicht alle unter menschlicher Leitung. Denn zum Teil wurden die Musikerinnen und Musiker ausschließlich von zwei oder sogar drei Roboterarmen dirigiert. Diese Fähigkeit hatte die Maschine vom Intendanten der Dresdner Sinfoniker, Markus Rindt, gelernt, der auch Initiator des Projektes ist. Die Arbeit mit dem Roboter sei ein sehr langwieriger Prozess gewesen, sagte Rindt dem Evangelischen Pressedienst. Bei manchen seiner Bewegungen hätten die Maschinen schlichtweg blockiert. Doch inzwischen seien sie in der Lage, sogar ein in Gruppen geteiltes Orchester durch komplexeste Werkpassagen und sehr unterschiedliche Tempi zu führen. Diese Fähigkeit besitze kein Mensch. Das Projekt der Dresdner Sinfoniker wurde gemeinsam mit der TU Dresden realisiert.
Der nackte Wahnsinn, Michael Frayns bissige Komödie, ist ein Boulevardklassiker. Er erzählt von einer Theatertruppe, der nichts, aber auch gar nichts gelingen will.
Klingel du nur, ich kann nicht gleichzeitig Sardinenbüchsen öffnen und Telefon bedienen, ich hab nur ein paar Füße. Hallo? Ja, aber es ist niemand hier. Nein, Mr. Brent ist nicht hier. Der wohnt hier, ja, aber jetzt wohnt er nicht hier, weil er in Spanien wohnt. Nee, wieso in Spanien? Die sind alle in Spanien.
Der nackte Wahnsinn des britischen Schriftstellers Michael Frayne, uraufgeführt 1982 im Berliner Ensemble, inszeniert von Intendant Oliver Rehse. André Mumot war für Fazit bei der Premiere. Ungewohntes war bei einer der Voraufführungen vom Intendanten zu hören.
Ich weiß gar nicht, ob Sie so richtig wissen, worauf Sie sich heute Abend eingelassen haben. Man sagt ja, dass Macbeth das Stück sei, das die Schauspieler in irgendeiner Art von Abgrund zieht. Aber bei nacktem Wahnsinn ist es ganz offenbar so, dass der auch von uns Besitz ergreift. Ich hatte ein schönes Timing gemacht und dann habe ich den Fehler gemacht zu denken, komisch, ein Stück mit neuen Schauspielern und keiner ist krank. Dann ging es los.
Ja, was ging denn los? Was war es dann für eine Premiere?
Ja, also die Premiere konnte jetzt Gott sei Dank stattfinden. Sie musste schon einmal verschoben werden, weil nämlich Wolfgang Michael sich bei den auch körperlich sehr anstrengenden Proben eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Und dann ist auch noch Lili Epli ausgefallen wegen einer Infektion, die eine der großen Hauptrollen des Stückes spielt. Und das ist schon eine kleine Sensation, dass Pauline Knof gestern um 10.30 Uhr sich bereit gefunden hat, das einfach mal zu machen. Oh. Und zwar mit einem kleinen Knopf im Ohr, also so, dass man ihr den Text einsagen konnte. Aber sie hat ihn wohl auch ein Stück weit mitgelernt. Und sie hat das fabelhaft gemacht. Da kann man wirklich sich nur tief vor verneigen, vor dieser Darstellerin, die das heute auf die Bühne gebracht hat und die diese Premiere jetzt gerettet hat. Sonst hätte sie wieder verschoben werden müssen. Das hat Oliver Rehse auch in einer kleinen Ansprache heute Abend gesagt und uns das mit auf den Weg gegeben.
Bevor wir zur inhaltlichen Kritik kommen, was ist an Michael Frayns Geschichte eigentlich so legendär? Wer wird da warum an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrieben?
Eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern, ein Ensemble. Das Tolle an diesem Stück ist, die spielen eine völlig bescheuerte Boulevardkomödie. Die ist wirklich einfach nur dumm und albern und lächerlich. Und wir erleben im ersten Akt, wie sie versuchen, durch die Generalprobe zu kommen. Und da lernen wir das Stück so ein bisschen kennen. Im zweiten Akt sehen wir dann von hinter der Bühne, was passiert, wenn bei einer solchen Vorstellung alles schief geht. Und im dritten Akt sehen wir dann die letzte Vorstellung des Stückes, bei der alles, aber auch wirklich alles schief geht und im Chaos endet. Und dieses Stück sozusagen dreimal auf eine verschiedene Art und Weise zu erleben, das ist in der Regel absolut hinreißend. Das ist das Erfolgsgeheimnis dieses Stückes. Es ist auch oft kopiert worden seit damals. Man merkt ein bisschen, dass es von 1982 ist. Es arbeitet auch mit diesen typischen sexistischen Klischees dieser Zeit. Da gibt es eine dumme Blondine, die ist bei Pauline Knof heute Abend überhaupt nicht dumm. Dadurch funktioniert es aber auch nicht so ganz, weil man nicht versteht, warum sie einfach ihren Text weiterredet, obwohl der keinen Sinn mehr hat. Aber insgesamt ist das wirklich zu Recht ein großer Klassiker der Boulevard. Komödie.
Michael Frayne kann Boulevard lebensklug und ohne Klamauk. Kann Oliver Rehse das auch?
Ja, das, also da ist schon viel Klamauk drin, auch im Stück, muss man sagen. Und Oliver Rehse kollidiert heute Abend oder hat heute Abend, glaube ich, ziemlich mit dem Publikum des Berliner Ensembles kollidiert. Im ersten Akt, das hat man wirklich gemerkt, sind diese ganzen wahnsinnig platten Gags, die da ja eigentlich parodiert werden auch, auf ein Publikum getroffen, das mit eiskaltem Schweigen das abgenommen hat. Da habe ich schon gedacht, oh je, das wird ein sehr, sehr, sehr schwieriger Abend, auch für die armen Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Aber man muss halt auch wissen, was da auf einen zukommt. Ich glaube, ganz viele Leute haben überhaupt nicht erwartet, dass sie im Berliner Ensemble eine reine, plakative Boulevardkomödie serviert bekommen. Die ist nicht anspruchsvoll, die ist nicht tiefgründig und die ist wirklich eine Hau-drauf-Komödie. Die rennen da durch die Türen rein und raus und bringen die Sardinenteller aus der Küche und stellen die falsch ab. Und das ist das, was da stattfindet. Was aber, wenn man genauer hinschaut, eine ganz große Leistung des Timings auch ist von den Darstellerinnen und Darstellern. Das zeigt sich in dem zweiten und dann auch im dritten Akt. Und da hat das Publikum dann endlich auch gelacht.
Es hat also verstanden, dass es auch einfach mal lachen darf. Wie erklären Sie sich denn, dass es im Berliner Ensemble diese Komödie gegeben hat, von der ich ja immer finde, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann steckt da doch auch ein bisschen Lebenserfahrung ja. drin und soll uns vielleicht in schlechten Zeiten gute Laune machen?
Ja, ich glaube auch. Ich finde es auch großartig, ehrlich gesagt, dass Oliver Rehse sich dazu entschieden hat. Das Problem ist ein bisschen, dass man das voneinander absetzen muss, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler als Rollen da auf der Bühne, dass die trotzdem Figuren werden, die man auch gern hat, an die man auch glaubt, deren Eifersuchtskonflikte hinter den Kulissen sich auch so übertragen, dass wir die mitempfinden können. Und dann ist es auch wirklich richtig lustig. Und das Problem heute Abend war tatsächlich, glaube ich, dass diese Szenen, diese privaten Szenen hinter den Kulissen eigentlich noch steifer und weniger glaubwürdig waren als die völlig durchgedrehten Boulevardkomödien-Szenen. Aber zumindest muss man definitiv erwähnen, dass gerade Constanze Becker und vor allen Dingen Katrin Welisch, die wir am Anfang als Haushälterin schon gehört haben, die spielen das fantastisch. Katrin Welisch im dritten Akt völlig besoffen als Schauspielerin, die nicht weiß, ob sie lachen oder weinen soll, weil um sie herum wirklich das Bühnenbild zerfällt und nichts mehr stimmt. Das ist schon hinreißend. Also da sollte man drüber lachen, da darf man drüber lachen und da habe auch ich sehr, 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 sehr stark drüber gelacht.
André Mumot über Der nackte Wahnsinn in der Regie von Oliver Rehse wiederzusehen morgen und am kommenden Freitag im Berliner Ensemble. Die Nobelpreise dieses Jahres sind bekannt gegeben worden vor wenigen Tagen. Morgen folgt die Verleihung eines, sagen wir mal, inoffiziellen des Ibsen-Preises für Kunst und Kultur, den Norwegen seit 2007 vergibt und der mit 2,5 Millionen Kronen dotiert ist. Tobias Wenzel über die diesjährige Preisträgerin Lola Arias, geboren in Buenos Aires, lebt sie seit einigen Jahren in Berlin.
Lola Arias erzählt lächelnd, wie Ingrid Lorentzen, Juryvorsitzende des Internationalen Ibsen-Preises, ihr bei einem Treffen mitteilte, sie werde diesen Preis erhalten.
Ich la miré con cara de estupefacción.
Ich habe sie verblüfft angesehen. Da ist ihr klar geworden, dass ich nicht mal wusste, was der Ibsen-Preis ist.
Die argentinische Regisseurin, Schauspielerin, Schriftstellerin und Sängerin Lola Arias hat sich in den letzten 15 Jahren besonders mit ihrem dokumentarischen Theater international einen Namen gemacht. Ihre ersten Werke waren aber noch fiktional. El amor. Liebe ist ein Heckenschütze, sang Arias 2007 in ihrem gleichnamigen Theaterstück über die vor allem schmerzhaften Facetten der Liebe. Die Musik, die Ulises Conti für ihre Werke komponiert, ist integraler Bestandteil. 2009 wendet sich Lola Arias mit »Mein Leben danach« dem dokumentarischen Theater zu und lässt Menschen ihrer Generation die Rolle der Eltern während der argentinischen Militärdiktatur rekonstruieren. Eine Frau etwa erinnert sich, wie sie erfuhr, dass ihr Vater Geheimdienstmitarbeiter war und ihr Bruder das Kind von Eltern, die vom Staat ermordet wurden. Hijo de una pareja desaparecida, que tenían 17 y 19 años. Arias wurde 1976 geboren, im Jahr, in dem die Diktatur begann und ihre Mutter depressiv wurde. Diesen Kollateralschaden der Diktatur, wie Arias die Krankheit ihrer Mutter nennt, verarbeitete sie in ihrem einzigen autobiografischen Theaterstück »Melancholia y Manifestaciones«. Ihre Mutter, eine Professorin für Literatur, begeisterte Lola Arias für Bücher. Die Familie wuchs in einem Bankenviertel in Buenos Aires auf.
In dieser Nachbarschaft hatten meine Schwester und ich kaum Freunde und es gab auch keinen Park in der Nähe. Deshalb hatten wir am meisten Spaß, wenn wir vom Balkon Dinge auf die Passanten geworfen haben. Nichts Gefährliches, ein Stück Keks oder einen Zettel mit einer Nachricht. Dahinter steckte wohl mein Wunsch, mit den Bankern, die auf dem Weg zur Arbeit waren, mit dieser Personenkulisse zu interagieren und so in die Wirklichkeit einzugreifen.
Reale Passanten als Theaterkulisse. Später in dem Werk Zimmermädchen nutzt Arias echte Hotelzimmer als Kulisse und konfrontiert die Besucher mit den Erfahrungen realer Zimmermädchen.
Manchmal finde ich Sex Toys in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen. Unter dem Bett liegt eine. Guck mal nach.
Danach sieht man Hotels mit anderen Augen und hat die Zimmermädchen im Hinterkopf. Lola Arias erzeugt Empathie, auch für Flüchtlinge. In dem Stück Futureland, inszeniert wie ein Computerspiel mit dem Ziel der Integration, stellt Arias Menschen vor, die als Minderjährige nach Berlin geflüchtet sind, teils ohne vorher eine Schule besucht zu haben.
In der Willkommensklasse haben alle meine Freunde Englisch und Deutsch gesprochen. Und ich dachte, dass die beide Sprache ein ist.
Arias hat immer den Blick für das Komische im Tragischen, wenn sie Menschen auf der Bühne als Laienschauspieler ihre eigenen Geschichten erzählen lässt.
Mich interessieren die Leben anderer, die Dinge, die ich nicht kenne, die Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe. Für mich ist das Schöne an meiner Arbeit, dass ich andere Welten und Perspektiven entdecken kann. Ich kann so ein wenig besser die Komplexität des Lebens anderer verstehen und die Art und Weise, in der sie sich in einer Gesellschaft bewegen, die stark von Ungleichheit geprägt ist.
Desigual.
Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Dicen que las heridas se cicatrizan.
In Reas, einem dokumentarischen Film mit Musical-Einlagen, gedreht in einem ehemaligen argentinischen Gefängnis, spielen Ex-Häftlinge Szenen aus ihrem Leben nach. Aus dem Projekt ist auch ein Theaterstück entstanden. Beide Werke wurden gerade in Oslo gezeigt, im Vorfeld der Verleihung des Ibsen-Preises. Lola Arias hätte es gefreut, wenn ihre Eltern, die schon tot sind, ihren großen Erfolg noch miterlebt hätten.
Der Preis ist für meine Eltern zu spät gekommen, aber gleichzeitig erhalte ich ihn zu früh. Ich fühle mich jetzt sehr alt. Das ist ja ein Preis für das Lebenswerk, aber ich habe doch noch so viel vor.
Lola Arias, morgen wird sie in Oslo mit dem Ibsen-Preis ausgezeichnet, aber nicht nur die Argentinierin wird morgen gefeiert.
Ich bin geworden Stimme der Sehnsucht. Die Deutsche hat mir diesen Namen gegeben.
Nana Mouskouri, geboren am 13. Oktober 1934. Arno Ozasek blickt nur 7 Tage zurück auf die Zeitungsfeuilletons der Woche.
Nichts gegen geistreich verfeinerten Feuilleton-Sound, aber heute beginnen wir mit einer rhetorischen Klatsche, die auch außerhalb der Hochkultur gut verständlich ist. Verteilt hat sie der Schriftsteller und Egon Erwin Kisch-Preisträger Thomas Hütlin in der Wochenzeitung Der Freitag. In einem Interview, das sich um die Liebesgeschichte zwischen Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque drehte, laut Freitag das bekannteste deutsche Liebespaar des 20. Jahrhunderts, bemerkte Hütlin: Mit ihren Ansprüchen wurde Dietrich die Bestimmerin in dieser Beziehung. Wenn heute Elon Musk zynisch sagt, er würde Taylor Swift ein Kind schenken und ihre Katzen mit seinem Leben schützen, dann ahnt man, dass Dietrich mit einem Lappen wie Musk den Fußboden gewischt hätte. Nun ist dieser Elon Musk, mit dem eine Marlene Dietrich laut Thomas Hütlin den Boden gewischt hätte, ein schwerreicher Unterstützer von Donald Trump, der wiederum auch keine wie Dietrich an seiner Seite hat, sondern bekanntlich Melania Trump, die unter dem Titel Melania im Memoir eine Autobiografie vorgelegt hat, die sie besser für sich behalten hätte. Jedenfalls, wenn es nach Mara Delius geht, die in der Tageszeitung Die Welt bemerkte, Melania Trump hat 2 Probleme. Sie kann nicht schreiben und sie hat nichts zu sagen. Über die Art und Weise, in der Melania Trump 180 Seiten lang nichts zu sagen hat, gab in der Wochenzeitung Die Zeit Nele Polacek folgende Auskunft. Wenn man das Buch Melania verstehen möchte, dann vielleicht als Heim für obdachlose Adjektive. Nichts existiert in ihrer Welt, ohne zum besten und schönsten, elegantesten, traditionellsten und geschmackvollsten erklärt zu werden. Sogar die Zwiebeln, die ihr Großvater einst züchtete, sind renommierte Zwiebeln. Aber für niemanden hat Melania Trump so viel Adjektive wie für Melania Trump. Niemanden beschreibt sie so bewundernd, anerkennend und voller Respekt. Einmal, so wünscht man sich während der gefühlt sehr langen Lektüre dieses ziemlich kurzen Buches, möchte man so geliebt werden wie Melania von Melania. Nele Polacek in der Zeit. Eine andere Autorin indessen wurde gefeiert. Na klar, Han Kang aus Südkorea, die diesjährige Nobelpreisträgerin für Literatur. Eine glänzende Entscheidung, urteilten in der Süddeutschen Zeitung Alex Rühle und Felix Stephan. Ihre Begründung ließ allerdings aufhorchen. In den Romanen von Han Kang steht kaum eine schlechte Zeile. Keine schlechte, aber auch keine richtig gute Würdigung unterbreitete Enrico Eppolito im Magazin Der Spiegel. Han Kang schreibt körperlich, ihre Stimme dringt in die Eingeweide der Lesenden. Sie selbst hat mal gesagt, ihr ganzes Werk beschäftige sich mit der Frage, was es heißt, Mensch zu sein. Besser kann man es nicht ausdrücken. Wir wollen hier keine Korinthen kacken, aber wenn Han Kang sagt, dass sich ihr Werk damit befasst, was es heißt, Mensch zu sein, benutzt sie eine hochgradig abgenutzte Formulierung. Und wenn der Spiegelautor Ippolito eben diese Formulierung groß feiert, fällt unsere Stirn in Falten. Zumindest etwas präziser drückte sich Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus. Mit Han Kang bekommt eine Autorin den wichtigsten aller Literaturpreise, die auf Intensität setzt. Keine Epikerin und auch keine Engagierte, aber eine durchaus Enragierte, die ihre Kritik an dem, was sie selbst erlebt hat und dem, was sie beobachtet, in eine derart konzentrierte, private Form zu kleiden versteht, dass ihre Bücher Maßstäbe setzen für individuelle literarische Stimmen aus Gesellschaften, die aus unserer Sicht das Kollektiv höher zu bewerten scheinen als den Einzelnen. Was den hiesigen Buchbetrieb angeht, war die Übernahme des Surkamp Verlags durch den Hamburger Investor Dirk Mörle in aller Munde. Weil Mörle früher den Baumarkt Max Bahr geleitet hat, wollte Sandra Kegel in der FAZ wissen, welche Erkenntnisse er aus der Gartencenter-Branche zu Surkamp mitbringt. Einen ebenso schönen wie richtigen Satz, entgegnete Mörle. Nur der Gärtner weiß, was ihm blüht. Das klang etwas rätselhaft, aber selbstbewusst. Und tatsächlich erklärte Mörle, ich habe nie gekauft, um ein paar Jahre später wieder mit Gewinn zu verkaufen. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben etwas verkauft. Ich behalte die Dinge. Ich bin Sammler. Wenn ich ein Haus so zurechtgemacht habe, dass alles passt, warum sollte ich es dann wieder loswerden? Einer der gefeierten Surkamp-Autoren ist der Soziologe Andreas Reckwitz, der im aktuellen Spiegel über sein Buch »Verlust, ein Grundproblem der Moderne« spricht. Viele gesellschaftliche Kontroversen drehen sich heute nicht mehr um Fortschritte, sondern um Verluste, so Reckwitz. Man streitet nicht mehr darum, ein größeres Stück vom Kuchen des Fortschritts zu bekommen, sondern will Anerkennung dafür, dass man einen Verlust erlitten hat. Die moderne Politik ist jedoch vom Fortschrittsversprechen geprägt und hat den Anspruch, die Lebensbedingungen stetig zu verbessern. Wenn es heißt, der Gürtel müsse enger geschnallt werden, dann gilt das immer nur auf Zeit, damit es später umso besser weitergeht. Dieses Denken stößt aber schon lange an seine Grenzen. Insofern ist es kein Wunder, dass der Populismus einen solchen Aufschwung hat. Seine Wählerbasis sind Menschen, die Status- oder Machtverluste erfahren haben oder befürchten. Andreas Reckwitz im Spiegel. Ein Schlagabtausch unter Populistinnen war das TV-Duell Sarah Wagenknecht versus Alice Weidel. Und wie es ausgegangen ist, daran ließ die SZ-Autorin Susan Wahab-Sadeh keinen Zweifel. Sarah Wagenknecht hat in diesem Abend objektiv gewonnen. Sie hat ihre Gegnerin im Duell der zwei polarisierendsten und popularisierendsten Politikerinnen Deutschlands in die Rolle einer Hilflosen gedrängt. Vor allem aber hat sie es zustande gebracht, die größte Schwäche ihrer eigenen Selbstinszenierung, dass sie wie ein Kontrollfreak wirkt, der keinem anderen Raum zugesteht, dass die ganze nach ihr benannte Partei BSW nichts anderes ist als eine auf die Parteigründerin zugeschnittene One-Woman-Show, als Tugend erscheinen zu lassen. Wahab-Sadeh verstand ihren Artikel in der SZ übrigens als Warnung an alle Politiker, es mit Wagenknecht leichtfertig aufnehmen zu wollen. Damit machen wir Schluss für heute. Und wer weiß, vielleicht halten Sie das ja mit einer Überschrift der SZ für eine glänzende Entscheidung.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Otzesek in Fazit mit Gabi Wuttke.